Gerade mittelständische Unternehmen in Deutschland sind zunehmend Ziel von Hackerangriffen. Laut der Certified Security Operations Center GmbH geht die größte Gefahr 2023 von Ransomware aus. Hierbei werden Daten eines Opfers verschlüsselt und gegen Lösegeld wieder entschlüsselt. Dieses Vorgehen macht laut Bundesinstitut für Sicherheit inzwischen rund 70% aller Spam-Mails aus. Allein im Jahr 2022 hat das BSI 15 Millionen Meldungen durch Schadprogramme registriert. Wie Unternehmen sich vor derartigen Angriffen schützen können, ist Thema unserer heutigen Folge. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Andreas, ich hoffe, du bist nicht abergläubisch.
Nein, wir haben heute die 13. Folge.
So ist das. Und in Folge 13 wollen wir sprechen über Cybersecurity. Was verstehen wir ganz genau darunter, Andreas?
Ja, das Thema ist, glaube ich, in aller Munde. Wir sprechen heute darüber, wie Unternehmen sich vor Angriffen schützen können. Ich glaube, wenn wir in der Zeitung lesen, wie viele Angriffe es ständig gibt, dann ist das ein auch für mittelständische Unternehmen total wichtiges Thema. Worüber wir heute nicht sprechen wollen, ist, was passiert, wenn es tatsächlich passiert ist. Also wie können sich Unternehmen dann wieder neu aufstellen, wenn sie gehackt worden sind? Wir wollen nicht darüber sprechen, wie man wieder arbeitsfähig wird, und wir wollen auch nicht sprechen, und das ist natürlich für den Juristen ein bisschen schade, welche rechtlichen Schritte man einleiten kann und muss.
Ja, Andreas, das war eine außerordentlich fachkundige Einführung. Trotzdem, glaube ich, darf ich, ohne dir zu nahe zu treten, sagen, nie war der Experte so wertvoll wie heute.
Das haben wir schon mehrmals gesagt übrigens, und man wird irgendwie die Vermutung nicht los, dass es ganz viele Themen gibt, wo wir mit guten Gründen auch einen Experten bei uns haben hier.
Das würde ich ganz sicher für das heutige Thema uneingeschränkt bejahen, und deswegen begrüßen wir ganz herzlich heute bei uns im Podcast-Studio Jörg Lammerich.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann.
Ja, vielleicht ganz kurz zu deiner Person, Jörg. Du bist jetzt seit über 6 Jahren bei uns, 2017 habe ich nachgeschaut, zu uns gekommen. Du bist heute Geschäftsführer der CSOC GmbH. Ich denke, dazu werden wir auch gleich noch ein bisschen was hören. Die CSOC GmbH ist ein Joint Venture, das wir, die DHPG, gemeinsam mit der TÜV Trust IT betreiben. Und auch wenn man es dir nicht ansieht, Jörg, du hast schon vor deiner DHPG-Zeit dich mit Fragen rund um IT-Sicherheit beschäftigt. Ich glaube auch zu Zeiten, als das Thema noch nicht in aller Munde war. Deswegen sind wir erstens generell froh, dich als Geschäftsführer in unserer Tochtergesellschaft zu haben, aber ganz besonders dich heute im Podcast-Studio zu haben.
Ja, also vielen Dank dafür. Ich glaube, ich kann hier vielleicht das eine oder andere beitragen, und du hast recht, also vor meiner DHPG-Zeit und vor CSOC-Zeit war ich halt als Penetration-Tester unterwegs und als Hacker quasi und ebenfalls dann auch schon als Auditor für den Bereich 27001-Zertifizierungen, also ein bisschen diese technische Linie und auch die Prozesslinie habe ich natürlich da im Blick gehabt.
Super, da wir, glaube ich, heute ein Thema haben, wo es ganz viele auch um Begriffe und Begrifflichkeiten geht, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht vorab so ein paar Begriffe vielleicht so im ganz kurzen Frage-Antwort-Spiel beantworten. Wir würden kurz dir den Begriff sagen und du antwortest uns kurz und prägnant, was wir uns darunter vorzustellen haben.
Ja, gerne.
Okay, ich mache den Anfang. Das Stichwort CSOC fiel schon. Ich nehme mal die kürzere Form, SOC, S-O-C, geschrieben. Was verstehen wir darunter?
Genau, also SOC-Abkürzung bedeutet erstmal Cyber Security Operations Center. Naja, stellt man sich vor, eine Leitstelle mit Menschen drin, wo Technik, wo Monitore drin sind. Das ist so das klassische Bild, was man sich unter einem SOC vorstellt. Aufgabenstellung ist halt klar Detektion und Abwehr von Cyberangriffen.
Das klingt schon mal spannend. Ich denke, wir werden nachher noch uns etwas intensiver damit beschäftigen, wie es da genau aussieht.
Dann mache ich mal weiter. SZA.
Oh ja, SZA, spannende Abkürzung, Systeme zur Angriffserkennung. Ist also irgendwie seit ein paar Monaten in aller Munde, obwohl das Thema schon rund ein Jahr alt ist. Ja, also das BSI hat mal irgendwann gesagt, kritische Infrastrukturen brauchen Systeme zur Angriffserkennung, hat dann eine entsprechende Expertise da auch erzeugt und hat Formulare produziert. Und ja, jetzt geht's halt darum, das in die Umsetzung zu bringen. Und das ist halt seit Juni diesen Jahres halt Pflicht für kritische Infrastrukturen, dass sie da sich entsprechend mit befassen mit dem Thema.
Prima. Und letzter Punkt. Ich denke, unter IT kann sich jeder etwas vorstellen. Was bedeutet in Abgrenzung dazu OT?
Genau, also IT, ganz klar, alles das, was wir aus dem Büro heraus kennen, Büroinfrastrukturen, also Computer, Notebooks, Software, die wir da benutzen. Und OT ist eigentlich das klassische Gegenteil in der Produktion. Das heißt, alles, was wir an Maschinentechnik haben, was wir an Steuerungselektroniken haben, Bänder, Fräsmaschinen und so weiter. Das ist diese klassische OT-Welt, über die wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen werden.
Das werden wir tun und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Blick von vornherein recht weit ausrichten. Und du hast es ja gerade schon getan mit dem Ausblick auf die OT, dass wir nicht nur über die Laptops, die Computer und die Mobiltelefone sprechen, sondern im Grunde genommen über alles, was in irgendeiner Weise digitalisiert und automatisiert ist. Ja, Andreas, wollen wir einsteigen?
Ich würde sagen, wir steigen ein. Jörg, wenn du das auch bei unseren Mandanten jetzt so siehst oder wenn du auch die gesamte Welt dir anschaust, was ist da an Bedrohung in dem Bereich eigentlich zurzeit virulent? Was passiert da eigentlich und womit muss man als Unternehmen eben auch rechnen?
Ja, also Bedrohungslage aus unserer Sicht jetzt aktuell, muss man klar sagen, die hat sich verschärft, aber sie hat sich eigentlich nicht verschärft in Form der Masse, sondern eher der Ausrichtung. Das heißt, Bedrohungslagen, die wir heute haben, sind halt besonders klassisch diese Schwachstellenausnutzungen. Also wenn wer die Presse verfolgt, der wird erkennen, dass immer wieder Meldungen über Schwachstellen im Bereich Citrix, also das ist eine Umgebung halt, die in vielen Unternehmen eingesetzt wird, der Exchange-Server, dass Firewalls halt angreifbar sind plötzlich und so weiter. Das heißt, diese Zero-Day-Exploits, die gefunden werden immer wieder durch Hacker, und das große Problem dieser Bedrohung ist ganz klipp und klar, dass ich keine Aktion durch den User brauche. Das heißt also, wenn das System anfällig ist, kann ich die Schwachstelle von außen ohne Zutun eines Benutzers ausnutzen. Zweiter Themenpunkt ist natürlich klar, alles, was mit Verschlüsselung zu tun hat. Also da ist es meistens so, dass halt der Benutzer eine Aktion ausführen muss. Also Fake-Mails werden verschickt, Anhänge stecken da drin, Links stecken da drin. Und da ist irgendjemand, der klickt oder öffnet und dadurch entsprechend dann halt das Rad quasi ins Rollen bringt, um die Verschlüsselung im Unternehmen zu starten. Das ist so der zweite große Punkt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, natürlich ist es so, dass diese Ransomware eigentlich die größte Auswirkung hat. Aber gerade diese Schwachstellenausnutzung finden wir sehr häufig auch Richtung Kritis. Und da bei unseren kritischen Infrastrukturen sowas zu sehen, macht mir Sorge, wenn ich ehrlich bin.
Das klingt jedenfalls hinreichend beunruhigend. Lässt sich das irgendwie clustern? Du hast es ja gerade schon mal skizziert,
ja,
in welchen Bereichen die Bedrohungen vor allen Dingen bestehen.
Genau, also von der Clusterung her würde ich sagen, kann man klipp und klar unterscheiden zwischen zielgerichteten Angriffen und diesen Massenangriffen. Also reden wir jetzt nochmal von der Schwachstellenausnutzung, würde ich das eher in den Bereich zielgerichtete Angriffe stecken. Also es wird sich informiert über Unternehmen, welche Infrastrukturen laufen da. Dann wird gezielt nach Schwachstellen gesucht und gezielt da versucht einzudringen. Diese Ransomware-Thematik würde ich eher sehen in diese Richtung Massenangriffe. Massen-E-Mails werden verschickt in der Hoffnung, einer klickt, einer öffnet und dadurch letztendlich auch Zugriff auf die Infrastruktur zu bekommen, zu verschlüsseln und klar am Ende des Tages Geld zu erpressen von den Unternehmen. Also diese Clusterung kann man beobachten auch, und da muss man auch sagen, wenn man jetzt die Ergebnisse sich anschaut, wo greift was am meisten, dann ist es tatsächlich so, dass die zielgerichteten Angriffe mehr Richtung kritische Infrastrukturen gehen und alles, was Massenangriffe, tatsächlich vom KMU bis zum DAX-Konzern greift. Ja, also man sieht Krankenhäuser, man sieht DAX-Konzerne, die betroffen sind, die halt über diese E-Mail-Themen halt auch da gehackt werden eigentlich. Also für mich sind die zwei Cluster eigentlich dieses Zielgerichtete und die Massenangriffe.
Und erfordern diese verschiedenen Bedrohungsszenarien auch unterschiedliche Abwehrstrategien und Konzepte? Oder gibt es da ein One-Size-Fits-All, eine Allzweckwaffe, die eigentlich gegen alles hilft?
Also ich würde sagen, dieses Thema Konzepte, man kann ja vielleicht erstmal von den alten Konzepten sprechen. Früher hat man gesagt, okay, eine gute Firewall, ein guter Virenscanner sind schon ein guter Schutz im Unternehmen. Meiner Meinung nach heutzutage, ich will nicht sagen, hat das ausgedient. Also das ist ähnlich wie in unseren Autos. Also der Sicherheitsgurt und der Airbag, den brauchen wir immer noch. Ja, aber wenn wir mit 120 gegen die Wand fahren, nutzt uns das auch nichts. Also da brauchen wir jetzt mehr Assistenzsysteme zum Beispiel, die uns sagen, nein, fahr jetzt nicht zu schnell, fahr nicht, da vorne kommt ein Hindernis, automatische Erkennungen. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, heute brauchen wir mehr in Richtung Monitoring-Systeme. Also das, was beim Auto die Assistenzsysteme sind, unser Lane Control, unser Abstandswarner, das sind eigentlich im Cyberbereich mehr diese Monitoring-Systeme, die sogenannten SIEM-Systeme. Das heißt also Systeme, die zentralisiert alle möglichen Events, Meldungen zusammenbringen in einen Punkt, dort auswerten und dann aus diesem Pool an Daten letztendlich intelligent nach Angriffsszenarien suchen. Und das macht dann Sinn. Trotzdem müssen natürlich die Firewall und die Virenscanner müssen da sein, weil sie einfach so dieser erste Schutz vorne an der Brandmauer sind. Ja, aber alleine, das wird nicht ausreichen in der Zukunft, definitiv, oder reicht heute schon nicht aus.
Ja, das führt mich zu der nächsten Frage. Also wenn ich heute Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens wäre, dann lese ich das auch von der Bedrohungslage. Ich höre vielleicht hier den Podcast, höre von dieser Bedrohungslage, nehme das wahr, das ist alles sehr gefährlich, auch für mein Unternehmen. Aber wie gehe ich da dran? Also wie funktioniert das in meinem Unternehmen?
Ja, erstmal muss man vielleicht unterscheiden, dass wir ja in den meisten Unternehmen verschiedene Bereiche haben. Das heißt, wir reden ja eigentlich in einem, ich sag mal, normalen Mittelständler, eigentlich in der Produktionsumgebung zumindest mal, reden wir von einem IT-Bereich, wir reden von einem OT-Bereich. Das heißt, wir müssen uns da Gedanken machen, wie wir diese zwei Welten vernünftig miteinander verbinden, um sie halt auch, oder das Unternehmen muss sich erstmal den Gedanken machen, wie sie vernünftig IT und OT miteinander harmonisieren. Heutzutage ist es halt häufig noch so, dass wir da von zwei absolut verschiedenen Welten sprechen. Der IT-Mann spricht nicht mit dem OT-Mann und umgekehrt. Und das liegt einfach daran, weil diese Struktur bzw. die Ansprüche aus diesen beiden Umgebungen vollkommen unterschiedlich sind. Bei der IT ist es wichtig, dass wir reden da von Vertraulichkeit, von Integrität, also die Daten müssen stimmen, die Abrechnungsdaten müssen stimmen und so weiter. In der OT sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Da ist ganz klar, da steht im Vordergrund alles, was Verfügbarkeit und Echtzeit ist. Produktionsdaten müssen in Echtzeit an der Maschine anliegen. Die Maschinen müssen in Echtzeit laufen und da ist so ein bisschen dieses Problem. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Security in den OT-Bereich transferieren wollen, dann wird der OT-Mann sagen, ja, aber damit ist meine Echtzeit gefährdet, weil Verschlüsselung braucht Zeit. Und ja, dann riskieren wir doch lieber, dass wir halt Protokolle nutzen, die nicht verschlüsselt sind, wo jeder reinschauen kann. Also das ist so ein bisschen diese zwei Bereiche, mit denen wir natürlich grundsätzlich erstmal leben müssen. Ja, und das ist erstmal, denke ich, ein Problem, was wir lösen müssen und was auch in der Gesellschaft gelöst werden muss, weil halt diese Wahrnehmung immer noch dieser Trennung stark verankert ist in den Unternehmen.
Darf ich da mal kurz reingrätschen, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, Jörg, heißt das, Unternehmen müssen sich erstmal darüber im Klaren sein, dass auch die Nicht-IT-Welt, also ich sag mal der Maschinenpark, um es etwas konkret zu formulieren, dass auch der Gegenstand von Angriffsszenarien sein kann. Wahrscheinlich weniger, um dort Daten abzugreifen, aber für gezielte Sabotage beispielsweise eignet sich wahrscheinlich die OT mindestens genauso aus Angreifersicht wie die IT. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist genau der Punkt. Das heißt also, die Angriffswege sind sehr häufig über die IT in die OT, weil halt dieses Verbinden dieser zwei Welten miteinander im Bereich Sicherheit sehr stark vernachlässigt wird. Also man macht es sich einfach, man steckt einfach Infrastrukturen aus der OT in den IT-Bereich und schon hätte ein Hacker, der über die IT reinkommt, über Szenarien, die wir eben schon besprochen haben, hätte er relativ einfachen Zugriff auf den OT-Bereich. Der nächste Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, sind die sogenannten Supply-Chain-Angriffe. Das heißt, im OT-Bereich ist es so, dass natürlich jeder Maschinenbauer, jeder Integrator, so heißen diese Unternehmen, die Maschinen dort beim Kunden aufstellen, irgendwelche Wartungszugänge haben. So, und wenn ich jetzt einen Maschinenintegrator habe, der vielleicht mit seiner Sicherheit auch nicht so genau nimmt, dann kann der gehackt werden und über diese Zugänge zu den Maschinen des eigentlichen Kunden können dann halt da natürlich entsprechend die OT manipuliert werden. Das ist so eigentlich die Gefahren, die herrschen. Zusätzlich werden häufig USB-Sticks mitgenommen, wo Software aus den Maschinen dann abgedatet werden. Und da ist die Frage, sind die USB-Sticks, die dann wirklich eingestöpselt werden, geprüft auf Sicherheit? Ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon häufig halt in der Presse auch gelesen, dass genau sowas passiert, dass halt, man sagt vielleicht, verseuchte USB-Sticks genutzt werden. Ja, und der Servicetechniker weiß gar nicht, dass er ein Problem auf seinem Stick hat. Also das ist tatsächlich so. Und wir müssen aber über unsere Industrie 4.0-Idee, die ja irgendwo immer noch im Raum schwebt, müssen wir einfach IT und OT miteinander vernetzen und näher zusammenbringen, sonst funktioniert das nicht.
Okay, das heißt, Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sicherheitslücken, die sie in ihrer IT haben, gleichzeitig auch das Tor zu allem Dahinterliegenden öffnen. Das heißt, oder anders gewendet, der Angreifer, der es mal bildlich gesprochen am Werkschutz vorbeigeschafft hat in die Produktionshalle, steht eben dann direkt neben der Maschine und kann auch dort Unheil und Schaden anrichten.
Genau, das ist also ein sehr gutes Bild, ja.
Wenn ihr da jetzt mit einem solchen Geschäftsführer, der dieses Problem erkannt hat, sprecht, wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen, wenn ihr da versucht zu unterstützen, um zur richtigen Lösung zu kommen?
Genau, also erstmal muss man ja vielleicht den Geschäftsführern erst nochmal erklären, es gibt ja schon verschiedene Sicherheitsrichtlinien, die eigentlich zu beachten sind. Also gehen wir in den IT-Bereich, gibt es diese Sicherheitsrichtlinien, sowas wie ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was auch immer. dann gibt es halt im OT gibt es genau solche Sicherheitsricht- und Leitlinien, die verwendet werden, um OT-Systeme eigentlich sicher zu machen. Ja, die Frage ist immer, werden all diese Prozesse oder Konzepte auch angewendet? Das ist die Frage. Und da sehen wir häufig in der Praxis, dass es nicht zwingend so ist. Also es gibt natürlich, um da jetzt mal vielleicht einzugreifen in das Thema, es gibt Zertifizierungen auch in diesem Bereich, die wir uns anschauen müssen. Ja, die Zertifizierung als solches, die zeigt halt am Ende des Tages den Weg zu mehr Sicherheit. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das an, was vielleicht am bekanntesten ist. Das ist eine sogenannte ISO 27001 Zertifizierung, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem, was man ja im Grunde sehr, ich sag mal, generisch anwenden kann, vom kleinen Unternehmen bis zum DAX-Konzern. Das hilft uns natürlich extrem stark, daraufhin hinzuwirken, dass man sich intern Gedanken über Sicherheitsprozesse macht, über das Patch-Management, über alles, was dazugehört, über Rechtevergaben und so weiter. Das Pendant dazu ist halt der BSI-Grundschutz, wobei man da sagen muss, in der Vergangenheit war dieser BSI-Grundschutz eher in Richtung von, ich sag jetzt mal, staatlichen Institutionen zu sehen und in der Wirtschaft eigentlich nicht zu finden. Mittlerweile wandelt sich das so ein bisschen. Das BSI hat sich geöffnet, hat das alles nochmal überarbeitet und bringt es jetzt auch in diese Richtung, wie eine 27001 auch umzusetzen ist. Und der große Unterschied zwischen beiden ist eigentlich, dass BSI-Grundschutz eine Zertifizierung ist, die im Grunde nur in Deutschland mehr oder minder bekannt und Gültigkeit hat und halt diese 27001 halt eine internationale Zertifizierung ist, so dass ich, wenn ich auch international aufgestellt bin als Unternehmen, ich auch meinen Partnern damit signalisiere, ich kümmere mich um das Thema Informationssicherheit.
Wobei ich davon ausgehe, dass das bloße Siegel, das ich jetzt einmal gemacht habe, die Zertifizierung nicht ausreicht, sondern ich gehe davon aus, dass das eigentlich ein dauernder Prozess ist und eigentlich jeden Tag auch gelebt werden muss.
Genau. Also im Prinzip nochmal, die Zertifizierung, die zeigt mir den Weg. Was muss ich tun? Sie hilft mir dabei, halt meine Kontrollen durchzuführen. Aber ganz wichtig ist, es ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Und wie jedes Managementsystem unterliegt auch eine ISO 27001 zum Beispiel diesem PDCA-Zyklus. Plan, Do, Check, Act, immer wieder diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess halt irgendwo in das Unternehmen reinzubringen. Und wenn ich mich daran halte, dann bin ich auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Ob ich dann sicher bin, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich habe das Bewusstsein, dass ich mich um das ganze Thema kümmern muss und dass ich halt da entsprechend auch Aktionen einleiten muss, um die gesamte Cybersecurity in dem Unternehmen auch nach vorne zu bringen. Obwohl es ja mehr ist als nur Technik.
Ja, Stichwort kümmern. Ich habe verstanden, es geht eben darum, nicht nur technische Sicherheitsmechanismen zu implementieren, sondern eben auch ständig auf neue Bedrohungen zu reagieren und auch veränderte Systeme immer wieder nach außen abzuschotten. Das klingt jetzt erstmal sehr durchaus personalintensiv. Nach deiner Einschätzung braucht es dafür eigene Abteilungen, eigene Personen im Unternehmen als Teil des Risikomanagements oder wie wäre deine Empfehlung für Unternehmen mittlerer Größe?
Genau betrachtet müsste man sagen, ja, es sollte eine separate Abteilung sein. Es gibt da eigentlich zwei Gründe für. Der vielleicht banalste Grund ist, dass aus unserer Erfahrung heraus die normale IT-Abteilung nicht in der Lage ist, in ihrem Tagesgeschäft das Thema Security mitzuverarbeiten. Cybersecurity ist ein Fulltime-Job. Das heißt also, ich muss permanent auf der Hut sein. Ich muss, wie eben angesprochen, Monitoring-Systeme im Blick haben und darauf reagieren. Das heißt also, unabhängig davon, ob ich Know-how habe oder brauche oder nicht, geht es erstmal um die Ressource Mensch, die da sein muss, die sich überhaupt um das Thema kümmert. Zweiter Punkt ist natürlich das Know-how. Das heißt also, ein Cyber-Security-Spezialist braucht, ich sag mal, ein erweitertes Know-how in Richtung IT. Das heißt, der normale IT-Administrator, der mit Sicherheit sehr gut ist und seinen Job top macht, ist noch lange kein Security-Spezialist, weil er vielleicht diese Gesamtzusammenhänge im Bereich Cyber-Security noch nicht verstanden hat oder nicht so einfach verstehen kann. Das heißt, es hängt ganz viel Know-how Transfer innerhalb der Branche da drin. Es steckt viel Arbeit da drin, permanent auf dem Laufenden zu bleiben. Also es ist tatsächlich ein Fulltime-Job, klipp und klar. So, und da sind die meisten KMUs oder auch der Mittelstand ist damit halt so ein bisschen überlastet zu sagen, erstmal, wo bekomme ich die Leute überhaupt her? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Die stehen nicht auf der Straße, sondern die müssen teuer bezahlt werden. Und der zweite Punkt ist auch, wie schaffe ich es, die Leute überhaupt permanent auch zu schulen? Und jetzt haben wir vielleicht noch einen Grund, warum ich eben gesagt habe, es sollten zwei verschiedene Abteilungen sein, weil sonst mache ich vielleicht den Bock zum Gärtner. Das heißt, die IT oder auch die OT baut Anlagen auf, konfiguriert sie, aber auf der anderen Seite sollte einfach wie im Vier-Augen-Prinzip jemand da sein, der das kritisch betrachtet, was da gemacht wird. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass halt IT-Administrator und Security-Spezialist in einer Person nicht gut passen.
Ja, verstanden. Also ganz offensichtlich auch ein Ressourcenthema, durchaus auch ein Budgetthema. Ist das eine Aufgabe, die zwingend in-house passieren muss oder kann das auch Gegenstand von Outsourcing sein?
Also die beste Lösung ist natürlich in-house, ganz klar, weil einfach die Spezialisten ihre eigene Infrastruktur am besten kennen. Aber aus eben genannten Gründen glaube ich einfach, dass in einer sehr großen Anzahl von Unternehmen die In-house-Variante einfach für das Unternehmen nicht tragbar ist. Deswegen glaube ich, das Outsourcing ist eine gute Lösung. Was bedeutet ja, am Ende des Tages habe ich eine Art Ressourcen-Sharing, weil ja auch ein Outsourcing-Mitarbeiter vielleicht mehrere Unternehmen betreut. Dadurch habe ich ein Kosten-Sharing. Und vor allen Dingen auch, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ich habe auch diesen Know-how-Transfer. Das heißt, der Externe bringt das Know-how. Er schaut vielleicht noch mit einer vollkommen anderen Brille auf das, was im Unternehmen passiert, schaut er drauf. Und deswegen glaube ich, diese Unabhängigkeit, die ist da nochmal viel mehr gegeben. Also Outsourcing, glaube ich, ist für KMU und Mittelstand eigentlich die Wahl. Obwohl man klar sagen muss, wenn ich in-house umsetzen kann, wenn ich die finanziellen Ressourcen und auch die Personalressource dafür bekomme, ist es immer noch die favorisierte Lösung, ganz klar.
Aber ich glaube, es ist eben keine Lösung zu sagen, ich mache das jetzt irgendwie mit. Also weder der Geschäftsführer, der das wahrscheinlich technisch schon regelmäßig nicht kann, auch wenn es sich als Chefsache deklariert, noch die IT-Abteilung ist regelmäßig eben auch nicht die richtige. Und ja, und dann ist es schon das Ressourcenthema, was du angesprochen hast. Regelmäßig wird es eben keinen geben, der das überhaupt kann. Und dann ist eben tatsächlich wahrscheinlich Outsourcing eine echte Option. Habe ich verstanden.
Oder auch eine Kombination möglicherweise aus beidem, dass man sagt, es gibt Kapazitäten in-house, aber zu bestimmten Projekten beispielsweise wird externe Unterstützung hinzugezogen.
Ganz speziell scheint mir das zu sein im Bereich OT, weil das ist, glaube ich, ja nochmal unternehmensspezifischer als eine normale IT-Struktur.
Klar, also wenn man sich OT anschaut, muss einem erstmal klar sein, dass diese Lebenszyklen der Maschinen, die liegen bei 30 bis 40 Jahren. Das denken wir mal alle zurück vor 30 Jahren. Was haben wir da für eine Software auf dem Computer gehabt? Vielleicht ein, weiß ich nicht, Windows 3.1 oder was auch immer. Und tatsächlich findet man solche Betriebssysteme oder ein DOS findet man immer noch auf Produktionsmaschinen. Das bedeutet, die Maschine an sich läuft natürlich weiter, aber sie ist im Verhältnis zu dem, was wir heute aus der Cybersecurity kennen, natürlich eine absolute Katastrophe. So, das ist schon mal die eine Besonderheit. Es gibt keine Updates mehr für diese Art von Software oder Maschinen. Und wie gesagt, nochmal dieser Fokus auf die Verfügbarkeit und auf die Echtzeit. Das heißt, wenn man jetzt versuchen würde, einem OT-Mann zu erklären, du musst jetzt hier eine komplett neue Software einsetzen, dann wird er sagen, ja, aber die ist viel langsamer und das geht nicht und die Maschine kann das nicht verarbeiten, also bleibt das so, wie das ist. Und das sind tatsächlich diese riesen Sicherheitsprobleme. Ja, es ist eine komplette eigene Welt aktuell immer noch, die sich auch selbst bewusst eigentlich vom IT-Bereich abgrenzt, weil sie halt nicht in diesen, oftmals, man erkennt das in den Gesprächen, nicht in diesen Sog dieses IT-Patch-Wahnsinns, der existiert, jede Woche gibt's Updates und so weiter, überhaupt reinziehen lassen wollen. Ja, aber trotzdem, ich glaube, wir müssen dahin, dass es genau das ist.
Wir müssen dahin ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Alle Welt spricht im Moment über künstliche Intelligenz, KI. Niemand weiß, glaube ich, so ganz genau, was da auf uns zukommt. Vermutlich auch du nicht ganz genau, Jörg, aber wie ist dein Blick auf KI? Wird das vor allen Dingen die Angriffsszenarien verschärfen, weil es möglicherweise gar keine Menschen mehr braucht, um Unternehmen anzugreifen? Oder kann es auf der anderen Seite auch bei der Verteidigung helfen?
Also ich glaube, im Angriffsbereich muss man sehen, dass die KI, wir schauen uns einfach mal sowas an wie ChatGPT oder sowas, dass die KI auch einem Laien die Möglichkeit gibt, relativ einfach Schwachstellen in Unternehmen zu finden, relativ einfach Schadcode zu produzieren und damit macht die KI es einem Laien, ich nenne das mal, also Laie bedeutet für mich schon der interessierte IT-Mann, der schon eine Ahnung davon hat, wie man vielleicht ein paar Zeilen Code programmiert, aber jetzt nicht der Profi-Hacker ist, macht es diesen Leuten halt leicht, Angriffsszenarien auszuführen. Und das macht das Ganze schon schwierig für uns, weil gerade in der Verteidigung, klar, die KI bringt uns Vorteile in der Detektion, in der Anomalieerkennung. Die Analysen werden schneller. Das ist vielleicht unser Vorteil, der gerade entsteht. Aber auch da muss man ganz klar sehen, wenn man die KI mal ganz allgemein betrachtet, und ich glaube, das wird oft aus den Augen verloren, oftmals sind Ergebnisse, die eine KI liefert, auch undurchsichtig. Also man weiß nicht, warum macht sie gerade das, was sie jetzt da gerade tut. Das ist also für uns jetzt mal oder für mich betrachtet kein Allheilmittel, so eine KI. Also sie kann unterstützend sein. Das ist wichtig, sich damit zu befassen, weil auch die Angreiferseite tut das natürlich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, im Bereich Cybersecurity löst es noch nicht den Analysten in der Leitstelle ab, sondern es ist eine Hilfestellung für eine schnelle und oder schnellere und bessere Analyse. Ja, das ist halt so, wo ich das sehe. Die KI, die wird sich weiterentwickeln, sie wird besser werden. Aber ich glaube, ganz realistisch betrachtet, brauchen wir noch ein paar Jahre, bis wir wahrscheinlich unsere Analysten auch ersetzen könnten damit.
Okay, auf der anderen Seite nehme ich aber auch die positive Botschaft mit. Durch künstliche Intelligenz entstehen nicht komplett neue Angriffsszenarien, gegen die die bisherigen Strategien nicht mehr helfen, sondern es geht darum, die Strategien zu schärfen und die Systeme zu schärfen.
Genau. Also die Angriffsszenarien verändern sich schon, aber sie verändern sich nicht so rasant, sondern es verändert sich vielleicht die Geschwindigkeiten, wie neue Angriffsszenarien halt produziert werden. Also früher hatte man, ich sag mal, wirklich sehr gute Hacker, die sich dann wochenlang mit einem Thema, mit einer Schwachstelle befasst haben, bis sie verstanden haben, wie sie auszunutzen ist. Heute schmeißt man das in einen KI-Algorithmus und nach Minuten oder Stunden habe ich ein Ergebnis, wie ich die Schwachstelle ausnutzen kann. Also Beispiele sind, Microsoft bringt an einem Patch Day halt bestimmte Sicherheitspatches raus und statistisch betrachtet 4 Minuten später haben die Hacker schon das passende Exploit, also den Schadcode für diese Sicherheitslücke, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte. Das heißt, man geht jetzt davon aus, dass ja Unternehmen im Grunde 1 Woche, 2 Wochen zum Patchen brauchen. Also haben die Hacker 1 oder 2 Wochen Zeit, ihren gerade frisch produzierten Code, den quasi in dem Fall zum Beispiel Microsoft oder auch Linux-Distributionen, spielt es gar keine Rolle, frei Haus geliefert haben. Die haben gezeigt, das wird gepatcht. Und dann sagt der Hacker, okay, schaue ich mir an, wie kann ich das ausnutzen, was da gerade gepatcht wird. Na, das ist KI oder das beschleunigt KI.
Du hast eben über die Menschen in der Leitstelle gesprochen. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema SOC. Wir haben das vorhin in der Einleitung schon mal gehabt, bei der Klärung der Begriffe. Wie kann man sich das vorstellen? Das wäre also eine externe Lösung letztendlich für ein Unternehmen.
Genau. Also vielleicht muss man vielleicht sagen, das SOC als solches gibt es ja intern wie auch extern. Also wir haben auf der einen Seite eben besprochen, wir brauchen Ressourcen, die sich ja um das Thema IT-Sicherheit kümmern. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal in Richtung SOC schaut, wird nochmal klarer, wenn ich einen 24/7-Betrieb, den ich brauche, in einem Unternehmen für die Überwachung tatsächlich realisieren will, ich brauche einen Schichtbetrieb, ich brauche nicht einen Cybersecurity-Mann, sondern vielleicht 5 oder 6 oder 10 Leute, die tatsächlich einen Schichtbetrieb 24/7 aufrechterhalten können. Das heißt, ich habe da dieses Ressourcenthema. Ja, wie stelle ich mir eine Leitstelle vor? Natürlich ist es so, dass man halt Arbeitsplätze hat, wo entsprechende Software drauf installiert ist, sogenannte SOA-Plattformen. Das heißt, das sind Plattformen, die halt alle Events aufnehmen, die dort bearbeitet werden können. Und da entscheidet der Analyst halt, was genau analysiert wird. Er beschreibt die Events und er entscheidet dann über, ist das Ganze tatsächlich ein Alarm oder ein sogenanntes False-Positiv zum Beispiel. Also etwas, was ausgelöst hat, aber nicht wirklich ein Alarm ist. Und aus dieser Leitstelle heraus, wenn sie dann extern ist, wird der Kunde informiert, dem Kunden wird geholfen, es werden Aktionen beim Kunden ausgeführt. Das wird alles aus der Leitstelle heraus gemacht. Aber theoretisch natürlich könnte sowas auch intern im Unternehmen sein. Aber was dann wieder ein Kostenfaktor ist, der liegt vollkommen woanders wie über das, was wir eben gesprochen haben, bei dem normalen Security-Mitarbeiter, der im Unternehmen vorhanden ist.
Das bedeutet aber auch, dass SOC muss in gewisser Weise ja Zugriff auf die Systeme der Kunden haben. Ganz klar, sonst kann man keine Angriffe erkennen. Wie funktioniert das und wie stellen wir auch sicher, wie stellt ihr sicher, dass die Daten der Kunden, die Systeme der Kunden sicher bleiben und nicht sozusagen eine weitere Schwachstelle geschaffen wird durch eine Installation oder durch eine Zusammenarbeit mit einem SOC?
Also erstmal, um vielleicht nochmal das Bild klar zu machen, das SOC sollte meiner Meinung nach jetzt kein Fremdkörper im Unternehmen sein, also nicht die auditierende Stelle von außen, die der IT-Abteilung sagt, oh, das machst du alles falsch, sondern wichtig für uns ist auch, dass SOC halt integriert ist in das Unternehmen. Selbst wenn es ein Outsourcing ist, muss es aber von der Idee her in das Unternehmen integriert sein. Das heißt, eine ganz enge Zusammenarbeit muss herrschen zwischen der IT und den SOC-Mitarbeitern. Es muss eine, ich würde es nennen, eine proaktive Zusammenarbeit sein. Man muss also an Schwachstellenbeseitigungen arbeiten. Man muss halt an diesen Meldungen arbeiten. Das ist erstmal ganz wichtig. Und wenn man jetzt betrachtet, welche 2 verschiedenen Konzepte gibt es überhaupt. Es gibt auf der einen Seite die SOC-Lösung, die mit der Cloud arbeitet, also alle Daten wandern in die Cloud-Umgebung, und auf der anderen Seite werden halt sogenannte On-Premise-Lösungen angeboten, das heißt, alle Daten bleiben beim Kunden vor Ort. So, beginnen wir vielleicht einfach mal mit der Cloud-Lösung. Was ist der Vorteil? Ja, natürlich Flexibilität, das heißt, ich brauche keine eigenen Ressourcen bei mir in-house für irgendwas, keine Hardware, die installiert wird. Zugriff von überall möglich, theoretisch, aber auch, das muss klar sein, ich habe eine Art Datentourismus. Ja, das heißt, jede Logdatei, die aus einem System heraus produziert wird, wird in die Cloud geschoben, wird dort verarbeitet und das Ergebnis kommt dann irgendwann zurück. Das heißt, so ein bisschen, um das zu verbildlichen, das ist immer so dieses Gespenst, was gezeichnet wird natürlich auch und was nicht ganz unberechtigt ist, so ein bisschen Kontrollverlust. Das heißt, in der Cloud werden die Daten reingespielt und keiner weiß so wirklich, wo liegen sie denn jetzt? Sind sie gerade in den USA oder in Deutschland oder da? Und wenn sie in Deutschland sind, wo sind sie denn gerade? In Frankfurt, in Hamburg? Keine Ahnung. Keiner weiß so richtig, wo die Daten sind. Bei der anderen Lösung ist es halt so, diese On-Premise-Lösung, das ist natürlich ein etwas höherer Aufwand, weil da habe ich irgendwie eine Hardware oder eigene Maschinen, die dann halt diese ganzen Datenanalysen übernehmen, die Speicherung übernehmen. Aber klar ist natürlich, ich habe eine viel höhere Datensicherheit. Das heißt, ich weiß, wo meine Daten liegen, nämlich genau auf diesem Gerät. Da bleiben sie auch. Ich habe Kontrolle darüber. Und das ist meiner persönlichen Meinung nach der richtige Ansatz für so eine SOC-Lösung. Weil wir reden davon, dass wir in das Innerste eines Unternehmens schauen. Jede E-Mail, jede Bauzeichnung, jede Konstruktionszeichnung, Personaldaten, alles das sind theoretisch einsehbar über ein SOC. Und das bedeutet, diese Daten würde doch keiner frei im Internet irgendwo zur Verfügung stellen, sondern die will doch jeder geschützt wissen und jeder kontrolliert wissen. Und deswegen glaube ich, ist diese On-Premise-Lösung eigentlich die favorisierte Lösung, was wir auch auf dem Markt feststellen, wenn wir halt mit kritischen Infrastrukturen, wenn wir mit Finanzdienstleistern sprechen aus dem Gesundheitswesen. Es wird immer wieder präferiert, diese On-Prem-Lösung einzusetzen.
Aber ich habe das richtig verstanden. Ihr schaut euch im Grunde an, den Datenverkehr von außerhalb des Unternehmens in das Unternehmen herein und umgekehrt und monitort im Grunde Besonderheiten, die da entstehen. Also es ist im Grunde ganz anders vom Konzept her als eine Firewall, die ja Daten abwehrt oder Angriffe abwehrt an einer Mauer sozusagen, sondern ihr...
Das ist der Verkehrspolizist.
Genau. Ihr passt euch im Grunde der Situation an, dass wir ja ständig Datenaustausch haben, regulär, und ihr stellt Anomalien fest. Also stellen wir es so vor, plötzlich werden irgendwie massiv Daten abgesogen. Das heißt, ihr seht einen Anstieg an dem Datenfluss. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Also das ist ein Punkt. Also diese Überwachung des Datenverkehrs rein und raus aus dem Unternehmen ist einer der Punkte. Das ist ganz wichtig. Uns interessiert hauptsächlich das, was die Firewall gesagt hat, das ist okay, lasse ich durch. Also alles, was sie blockt, ist vielleicht spannend zu sehen, da wird was geblockt, aber noch viel spannender ist alles das, was sie durchlässt, denn das ist das Problem. Wenn sie etwas durchlässt, was sie nicht durchlassen sollte, oder etwas rauslässt, was nicht rauskommen sollte, das ist eigentlich das, was wichtig ist, Nummer eins. Aber Nummer zwei ist vor allen Dingen auch wichtig, wir monitoren ja auch alle Systeme, jeden Client, jeden Server, jede Software-Applikation, alles, was installiert ist, wird auch von uns gemonitort. Und da ist auch wichtig, dass wir da Anomalien erkennen auf diesem System. Also nicht nur im Datentraffic, das gehört dazu, definitiv. Aber auch sehr wichtig ist dieses Monitoring des Verhaltens der Systeme. Ja, also wir haben eigentlich zwei große, ich sage jetzt mal, oder drei große Bereiche. Denn der letzte Bereich ist auch, wir leben ja nun mal in einer Cloud-Welt und auch die Kunden nutzen Cloud. Die nutzen Produkte wie Office 365 zum Beispiel. Und auch diese Produkte müssen natürlich gemonitort werden. Das, was in der Microsoft Cloud gemacht wird und liegt, muss genauso gemonitort werden wie das, was vor Ort vorhanden ist.
Das heißt, im CSOC, wenn ich es richtig verstanden habe, laufen einfach ganz viele Meldungen auf über bestimmte Ereignisse. Und es braucht aber immer noch den Mensch, der vor dem Rechner sitzt, der diese Ereignisse, diese Meldungen analysiert, einordnen kann und einschätzt, sind da jetzt Aktionen erforderlich, ist das ein kritisches, ein unkritisches Ereignis, muss ich dem weiter nachgehen? Was dann zu der Frage führt, welche Ausbildung haben die Kollegen, die bei euch arbeiten und Kolleginnen, und wo findet ihr die?
Ja, also genau so ist es. Das heißt, wenn man jetzt das SOC mal bei uns, in unserem Fall, mal so ein bisschen gliedern möchte, dann würde ich sagen, wir haben verschiedene Bereiche, wir haben die Entwicklung. Wir haben das sogenannte CTI-Team, also Cyber Threat Intelligence, also ein Team, was sich damit den ganzen Tag auseinandersetzt, welche neuen Angriffsszenarien gibt es, was finde ich denn im Darknet zum Beispiel für Informationen über neue Angriffe und so weiter. Es gibt die Leitstelle als solches, über die wir gerade schon gesprochen haben, wo die Analysten sitzen. Es gibt das Projektmanagement. Ja klar, so ein SOC muss implementiert werden beim Kunden irgendwo. Und es gibt die Forensik, die sich damit dann auseinandersetzt, wenn was passiert sein solle, wie kann ich dem Kunden helfen? Die nächste Frage, wo finde ich diese Mitarbeiter oder was haben die für Qualifikationen? Also erstmal ganz grundsätzlich, für uns ist es so, dass die Hochschule natürlich jemand ist, wo wir immer wieder Mitarbeiter suchen, Universitäten. Wir haben auch die klassische Berufsausbildung zum IT-Administrator. Und vor allen Dingen, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist einfach dieses Thema Quereinsteiger. Ja, also Leute, die sich vielleicht erst später für diesen Zweig entscheiden. Und mit diesen Leuten besonders haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ja, weil das sind einfach, wie soll ich es sagen, die müssen brennen für das Thema. Und wenn jemand einen tollen Hochschulabschluss hat, heißt das noch lange nicht, dass er für das Thema wirklich brennt. Und das ist für uns viel wichtiger. Und die Leute müssen lernwillig sein. Und das sind eigentlich die Mitarbeiter, die wir brauchen und auch wollen. Der Hochschulabschluss spielt da nicht unbedingt die Rolle bei uns.
Für ein Thema brennen, das darf ich gleich mal aufnehmen. Und einfach mal fragen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Man merkt, du brennst für das Thema. Was war dein Werdegang zu dem Thema? Wie hast du das entdeckt?
Ja, also entdeckt habe ich das eigentlich dadurch, dass ich halt irgendwann mal angefangen habe, in weiter Vergangenheit mich mit dem Thema Hacking auseinanderzusetzen und habe mich natürlich damit befasst, wie man in Infrastrukturen eindringen kann, wie man Geräte hacken kann und so weiter. Und dabei ist mir dann irgendwann klar geworden, ja, da fehlt so ein bisschen diese Gegenwehr. Ja, also der Hacker ist auf der einen Seite, aber wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite?
Auf der guten Seite der Macht.
Ja, genau so ist das. Genau. Naja, und dabei ist mir dann so aufgefallen, wenn man einfach mal den Markt betrachtet hat, das ist ja jetzt auch schon mal ein paar Jahre her, wo ich auch zur DHPG gekommen bin, ja, dass es halt keine wirkliche Lösung auch für den Mittelstand gegeben hat. Also die DAX-Konzerne sind abgeholt worden, siebenstellige Beträge im Jahr, weiß der Himmel, irgendwas können die bezahlen, aber der KMU, der Mittelstand hat keine Chance, sowas zu tun. Und da ist mir eigentlich die Idee gekommen, Mensch, da muss man was tun an der Stelle. Da bin ich so ein bisschen weg von diesem Hacker Richtung Verteidiger gegangen. Also ich habe mich auf die andere Seite gestellt und habe, naja, nimm dein Wissen einfach, was du aus dem ganzen Hacking-Bereich dir selber angeeignet hast oder du Schulungen, Zertifizierungen bekommen hast und versuch doch einfach mal jetzt das Gegenmittel zu bilden an dieser Stelle.
Finde ich total cool, weil sonst säßen wir auch nicht hier zusammen.
Und gilt das auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Haben die auch überwiegend einen Hacking-Hintergrund oder sind die zum Teil auch ganz anders dazu gekommen?
Genau. Ja, es gibt Leute, die tatsächlich auch ein Pentesting-Hintergrund haben, aber wenn man jetzt mal das Gros unserer Mitarbeiter sieht, ist es nicht so. Also die kommen tatsächlich auch aus anderen Bereichen, aus IT-Berufen, die kommen aus den Universitäten, aber es ist sowieso so, meiner Meinung nach, dieses ganze Thema Cybersecurity und das Verständnis von diesen Verteidigungsszenarien, das ist etwas, was man lernen muss. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein Studium oder einen Kurs gibt, der die Leute dahin bringt, dass sie wirklich ein guter Analyst werden. Das ist einfach ganz viel Erfahrung, Bauchgefühl. Und deswegen glaube ich auch, das Thema KI ist da noch nicht, weil eine KI hat kein Bauchgefühl. Eine KI entscheidet nach einem Algorithmus. Und wenn man sieht, was rausgeworfen wird und was die Analysten später aus diesen Meldungen tun, weil sie ein gutes Bauchgefühl haben, weil sie Erfahrung haben, weil sie ganz viele Meldungen schon in live so gesehen haben draußen. Da ist es tatsächlich so, dass man da sehen kann, dass der Mensch da ganz wichtig ist. Und ja, was sind die Mitarbeiter bei uns? Die brennen tatsächlich für das Thema. Ja, das kann man daran erkennen, dass sie sich privat mit den Themen auseinandersetzen. Da guckt keiner auf die Uhr. Wenn ein Alarm ist, dann wird da gearbeitet und keiner redet über Überstunden oder irgendwas, sondern das muss gemacht werden. Und irgendwie, wir hatten letztens eine Betriebsversammlung, das war ganz interessant, hat dann ein Mitarbeiter gesagt, was er so toll finden würde, wir würden was für die Gesellschaft tun. Ja, also dieser Gedanke, ähnlich wie eine Polizei oder wie sonst was, ja, wir sind jemand, wir tun was für die Gesellschaft, das ist gut. Ja, das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist tatsächlich so dieser Auslöser, womit man auch die Leute dann motivieren kann.
Sogar an der Rechtspflege, Andreas. Ne? Kommt dir bekannt vor?
Kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, das ist ja das ein ganz entscheidendes Ding, dass junge Menschen, junge Kolleginnen und Kollegen eben tatsächlich hier einen positiven Impact, Purpose, wie immer man das nennen möchte, eben liefern möchten und haben möchten. Und das ist natürlich genau ja, augenfällig, dass das hier gelingen kann.
Das ist in der Tat deutlich geworden. Vielen Dank, Jörg, dass du uns einen sehr tiefen Einblick in das ganze Thema Cybersecurity und wie man das wirklich sicherstellen kann im Interesse der Unternehmen gegeben hast. War sehr spannend.
Ja, total. Was nimmst du mit, Benno?
Also auf jeden Fall hat mir Jörg dafür die Augen geöffnet, dass es hinter der eigentlichen Informationstechnologie, die wir, glaube ich, alle im Blick haben, eben auch noch was anderes gibt, was zu schützen ist und was anfällig ist für Angriffe von außen, nämlich das ganze Thema OT, Maschineninfrastruktur. Das ist mir tatsächlich erst durch unser Gespräch heute so richtig klar geworden und ich hoffe, dass wir da auch bei dem einen oder anderen Hörer und der einen oder anderen Hörerin Bewusstsein verwecken konnten, wie wichtig es ist, die Systeme umfassend zu schützen. Andreas, bei dir?
Ja, mir ist nochmal klar geworden, dass das ein Thema ist, bei dem doch viele so wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und gar nicht wissen, wie sie da dran gehen sollen. und dann wahrscheinlich meinen, ja, das macht dann irgendwie die IT-Abteilung mit. Und ich habe heute gelernt, das reicht eben nicht aus. Man muss das viel strukturierter angehen, viel professioneller angehen und eben auch ganzheitlich im Unternehmen angehen. Der Tipp des Monats ist auch nochmal zu diesem Thema. Da hören wir den Kollegen von Jörg, Stefan Möller, zum Thema Kritis. Auch das ist heute schon mal genannt worden, die kritischen Infrastrukturen.
Der Praxistipp des Monats.
Kritische Infrastrukturen, Kritis abgekürzt, sind wichtige Einrichtungen für das Gemeinwesen. Ihr Ausfall würde Versorgungsengpässe oder andere erhebliche Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit nach sich ziehen. Hierunter fallen zum Beispiel Energie- und Wasserversorger oder beispielsweise auch das Gesundheitssystem. Die sogenannte Kritis-Verordnung definiert für jeden Sektor entsprechende Kritis-Anlagen und legt hierfür Schwellenwerte fest. Die Faustformel lautet: Wenn eine Organisation in einer definierten Region für die Versorgung von mindestens 500.000 Bürgern verantwortlich ist, gilt sie als Kritis. Betreiber dieser Organisationen müssen jährlich zum 1. April prüfen, ob ihre Anlage die im Vorjahr festgelegten Schwellenwerte überschritten hat. Ist das der Fall, ist diese Anlage beim BSI zu melden und die Betreiber müssen alle entsprechenden Anforderungen gemäß IT-Sicherheitsgesetz umsetzen. Ein wichtiger Punkt ist die Einrichtung eines Systems zur Angriffserkennung, kurz SZA. Diese Vorgabe lässt sich erfüllen, indem man ein vollumfängliches Monitoring über ein Security Operations Center einrichtet. Stehen im Haus, also selbstständig, keine Ressourcen hierzu bereit, empfiehlt sich der Anschluss an ein gemeinschaftliches, wenn man so will, genossenschaftliches System. Hier überwachen Analysten rund um die Uhr die Vorgänge innerhalb des Netzwerks und greifen bei Auffälligkeiten sofort ein. Die Aufschaltung geht sehr schnell über die Einbindung und Kalibrierung eines oder mehrerer Sensoren, die an die zentrale Leitstelle im Security Operations Center angebunden sind. Durch ein SZA ist es möglich, einen Cyberangriff frühzeitig zu entdecken und sofort zu reagieren. Das SZA fungiert dabei als Alarmanlage und durch seinen ganzheitlichen Ansatz werden die Informationen aller überwachten Systeme zentral zusammengeführt und ausgewertet.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, lieber Jörg, lieber Andreas, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich darf euch ganz herzlich danken, vor allen Dingen dir, Jörg, für die sehr tiefen Einblicke. Dir, Andreas, für die tatkräftige Unterstützung bei einem Thema, das für uns beide das ein oder andere an Neuigkeiten bereitgehalten hat, glaube ich. Wir hoffen, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, dass Sie neue Erkenntnisse mitgenommen haben. Wenn Sie noch Details nachlesen möchten, finden Sie die, wie immer, in den Shownotes zur heutigen Folge. Und auch wie immer würden wir uns freuen über Ihr Feedback zum Thema der heutigen Folge und auch gerne zu zukünftigen Themen wünschen. Das können Sie uns beispielsweise per Mail geben über taxiert@dhpg.de oder auch über unsere Website dhpg.de.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jörg. Das hat viel Spaß gemacht heute und ich freue mich auf die nächste Folge.
Die wir in der Tat noch vor Jahresende produzieren und ausstrahlen möchten. Inhaltlich möchten wir dann sprechen über Fragen rund um die Nachfolge, speziell um das Thema Unternehmensnachfolge. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.